Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Darmstadt freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und genauso war es auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast Jan Klose, den, glaube ich, viele Menschen von euch kennen könnten, kennen sollten, womöglich sogar. Allen, denen es nicht so geht, helfe ich natürlich gerne weiter. Jan Klose hat 2001 das deutsche Entwicklerstudio Deck 13 mitgegründet und verwaltet, lenkt und führt seitdem mit hauptverantwortlich die Geschicke von rund aktuell 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Deck 13 ist wiederum ein Studio, das man durchaus kennen könnte für Spiele wie The Surge 1 und 2, Lords of the Fallen oder auch noch ein paar Jahre davor Venetica. Dazwischen sind noch eine ganze Menge anderer vieler Spiele-Releases erschienen, aber das waren die, die mir auch sofort einfielen, als ich die schöne Nachricht bekam, dass Jan Klose tatsächlich Lust hat, sich mit mir ein Stündchen über seine Arbeit zu unterhalten, wie er die letzten über 20 Jahre bei Deck 13 erlebt hat. Und das Gespräch, das daraus entstand, war wirklich ein ganz wundervolles, weil es mal wieder die zwei ganz unterschiedlichen Medaillen, sag ich mal, des Lebens zusammenbrachte. Auf der einen Seite sprachen wir über die besonders schwierigen Momente seiner Arbeit in der Vergangenheit, aber auch heute. Er erzählt von den schlimmsten Crunch, also Überstundenphasen, die er so durchmachen musste. Er erzählt von den schwierigsten Projekten, die er mitbetreut hat. Er erzählt davon, wie es ist, ein Team zu führen während einer globalen Pandemie. Es ging aber auch um die schönen Dinge des Lebens. Wir sprachen zum Beispiel über seine Lieblingsspiele aus dem Deck 13 Portfolio, Zukunftspläne für sein Team und ihn und ein ganz kleiner Blick auf das, woran Deck 13 aktuell und als nächstes arbeitet. Das war hochspannend, mir hat das super gut gefallen, vor allem nachdem der erste Versuch, uns zusammen zu telefonieren, kläglich gescheitert ist, und zwar an einem Internetausfall meinerseits. Das war tatsächlich sehr ärgerlich. Ich bin in aller Früh, habe ich mich getroffen für diesen ersten Versuch mit Jan übers Internet, und wir hatten da ein, wie ich finde, wundervolles, gemütliches, mini kleines Vorgespräch, in dem wir uns die Zeit vertrieben haben, bis die Technik ultimativ stand. Und dann ging das Gespräch los und es war alles ganz nett und toll und schön. Und dann sagte mein Router Tschüss und läutete, was ich damals natürlich noch nicht wusste, eine Zeit von fast 10 Tagen oder sogar noch länger ohne Internet ein, in der ich mal wieder nur mit Mobile Hotspot herumarbeiten konnte. Das war alles ganz schön stressig für mich, alles ganz schön nervig. Und dann aber, nachdem das Internet wieder hergestellt war, haben wir diesen Termin wiederholt und dann hat alles geklappt und ich war sehr, sehr, sehr froh. Und ich habe am Ende ihn auch noch versucht, ihn in die Zange zu nehmen und festzunageln auf ein Interview für die Zukunft, auch hier bei Orke Cool. Ihr könnt live das mitverfolgen, wie ich das versucht habe. mal gucken, ob das dann klappt. Genau, also, es war wunderschön. Ein großes Dankeschön an Jan, der vielleicht ja jetzt mithört, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, aber auch an alle anderen, die das mitorganisiert haben und geschaut haben, dass das alles funktioniert. Es hat mich wirklich, wie gesagt, sehr gefreut und habe das Gespräch sehr, sehr genossen. Apropos genossen, ich möchte an dieser Stelle mal kurz einen kleinen aufmerksamen Pfeil richten, und zwar auf die Folgenbeschreibung. Was einige von euch, kann ich mir vorstellen, noch gar nicht so richtig mitbekommen haben, dadurch, dass ich normalerweise immer erst am Ende der Folge erzähle, beziehungsweise nach der Abmoderation wirklich ganz hinten in diesem MP3-File, möchte ich bei dieser Folge mal wieder vor dem eigentlichen Gespräch darauf hinweisen, dass Okay Cool weitaus mehr ist als in Anführungszeichen nur diese sonntäglichen Treffen mit interessanten Menschen aus der Spiele- und Medienbranche. Es gibt auch ein Premium-Podcast-Bänkchen, auf dem ich jeden Freitag eine neue Folge platziere für Menschen, die Okay Cool für knapp 5 Euro im Monat auf Steady unterstützen. Das sind, wie ich finde, ganz, ganz, ganz schöne und liebevolle Formate, in denen ich zum Beispiel Klassiker nachhole und mit Gästen besprechen, zum Beispiel Gothic, aktuell spiele ich Hollow Knight und werde dann mit Ilias Alaoui über dieses Metroidvania spielen, das auch so viele Menschen ins Herz geschlossen haben und das ich auch nie gespielt habe. Es gibt Rechercheformate, es gibt Interviewformate, in denen ich ganz konzentriert mit Menschen über ihre Leistungen oder ihre großen Niederlagen spreche. Auch da sind mittlerweile schon einige Folgen erschienen. Schaut einfach mal in die Folgenbeschreibung. Zum Zeitpunkt der Moderation hier haben bereits über 500 Menschen vor euch diesen Schritt gewagt und ich hoffe, sie haben es nicht bereut. Und wenn doch, schreibt mir eine Mail, dann reden wir drüber. Jedenfalls, würde mich freuen, schaut mal hin und drunter. Je mehr Leute dieses Projekt unterstützen, desto mehr cooleren Kram kann ich machen, gemeinsam mit euch und für euch und auch für mich ein bisschen. Das wäre doch schön. So, und damit würde ich sagen, leiten wir doch einfach über in das Gespräch mit Jan Klose über seine Vergangenheit und auch ein bisschen über seine Zukunft. Viel Spaß! Das klingt uns vielleicht etwas hingeprügelt, aber es ist tatsächlich was ich mir dann in den letzten Wochen, hatte ja jetzt Zeit, mir Gedanken gemacht habe, mich interessiert hat, wie du da so eingestellt bist. Und zwar Krisenmanagement, Stresssituation. Letzte Woche, als ich hier gesessen bin und mich richtig, richtig dolle, und ich freue mich immer noch, aber auch letzte Woche sehr gefreut habe, mit dir sprechen zu können und hier dann alles auseinandergefallen ist, war ich richtig gestresst bis oben hin und ich musste auch dann erstmal, als dann hier alles geklärt war, bisschen runterkommen. Und dann fragte ich mich ziemlich schnell, wie ist das eigentlich für dich? Wie gehst du mit Stresssituationen um, die in deinem Job, nehme ich einfach mal an, doch regelmäßiger Gast sind?
Ja, es ist lustig, weil ich habe auch versucht, mich da mal ein bisschen selber einzuschätzen und ich glaube, in Stresssituationen bin ich meistens sehr entspannt und wir haben ja oft, also unsere Stresssituationen sind ja oft, dass wir auf irgendwas hinarbeiten und dann muss es klappen. Eine Präsentation, ein Spiel muss live gespielt werden, man stellt einem Publisher irgendwas vor, es wird irgendwas live geschaltet, das Spiel wird jetzt verkauft und so weiter. Sofern es was ist, wo ich selber beteiligt bin, also wo ich irgendwas live machen muss oder sowas, bin ich eigentlich nur davor gestresst. Das heißt, in dem Moment, wo ich in der Situation drin bin, denke ich mir so, alles, was wir machen konnten, haben wir gemacht. Und jetzt ist es, wie es ist. Und jetzt machen wir das Beste draus. Das heißt, da bin ich eigentlich relativ entspannt. Ich bin eher gestresst, sozusagen, schafft man es davor, alles hinzukriegen? Ist die Qualität gut? Haben wir müssen doch hier noch mehr machen. Mhm. Der Aspekt ist noch scheiße. Das funktioniert noch nicht richtig. Mann, da müssen wir noch mehr rausholen, wenn wir dann da sind. Auf eine Messe gefahren sind oder wenn das Spiel released wird, bin ich relativ entspannt. Gut, beim Spielrelease nicht so ganz, weil da guckt man zu, ob alles in sich zusammenfällt oder nicht. Das ist eher stressig, aber ansonsten, ja, also ich glaube, ich bin eher so ein bisschen zu sozusagen schlechte Eigenschaft Perfektionist, bevor es losgeht und denke mir, das ist noch schlimm, da flackert noch irgendwas, das können wir unmöglich so irgendwem zeigen, das ist die absolute Katastrophe. Wieso sieht das keiner auch so? Versuche dann noch an irgendeinem kleinen Scheiß rumzudoktorn oder Leuten auf die Nerven zu gehen, dass sie drin rumdoktorn, ist ja noch schlimmer, bevor es dann losgeht. Aber wenn man hat, was man hat, dann macht man es halt. Also gerade so öffentliche Sachen und so, ich bin eigentlich ein sehr scheuer Mensch. Ich mag keine Interviews, ich mag nicht irgendwas live, ich mag nicht auf der Bühne stehen, aber ich mag total dann auf der Bühne gestanden zu haben oder das gemacht zu haben. Ja. Also das Ding selbst ist mehr so eine Tortur, aber danach bin ich stolz drauf, wenn es dann geklappt hat. Ja, so ein bisschen komisch, aber das vielleicht
heißt,
auch. Ja.
Das heißt, du machst das jetzt hier auch für den Adrenalinkick hinterher, für die Glücksgefühle, die sich im Anschluss einstellen. Ich hoffe, der wird auch angemessen sein, dass du das dann nicht bereust anschließend.
Ja, das werden wir sehen. Du hast ja eine sehr freundliche und höfliche Art zu reden und da entlockst du mir bestimmt Dinge, die ich nachher bereue, aber das ist ja auch der Spaß an der Sache.
Ja, apropos entlocken, da sind wir nochmal bei dem Stress. Ich finde, wie du das beschrieben hast, es klingt nach einer sehr gesunden Einstellung, wie man mit Stresssituationen umgeht. Dieses, jetzt tun wir erstmal alles dafür oder ich tue alles dafür und wenn der Moment aber gekommen ist, ja, wenn das Beil quasi fällt, wir können nichts mehr tun. Wir haben das Beste getan und gucken, was passiert. Ist das eine Einstellung, die du gelernt hast oder ist das sowas Ureigenes, was in deinem Charakter einfach innewohnt?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gelernt. Das habe ich irgendwann entdeckt. Krass. Also das ist so, ich musste sogar ein bisschen lernen, das zu kommunizieren.
Ja.
Weil das kann auch ganz falsch rüberkommen. Das kann auch als, ich sag mal, teilnahmslos oder nicht dass die Dramatik der Situation erkennend rüberkommen. Ja, es kann so sein, dass Leute dann sagen, oh Gott, alles brennt. Ah, und ich sag so, jetzt machen wir erstmal das, dann machen wir das, jetzt gucken wir uns mal das an und das machen wir zuerst. Und dann Leute vielleicht sagen, wie kannst du das nicht ernst nehmen oder so. Ich meine, ich nehme es total ernst, aber was hilft es uns, wenn wir schreien und rumrennen? Keine Ahnung, der Schaden ist da oder das Problem ist da, wenn wir jetzt gucken, was ist Nummer eins, das wir lösen müssen. Und das lösen wir jetzt. Ob wir jemand anrufen müssen oder ob wir irgendwo Hardware fixen müssen oder ob wir einen Bug finden müssen. Da werde ich relativ ruhig und das kann dann dazu führen, dass es als zu ruhig wahrgenommen wird. Dabei, ja, es ist einfach meine Reaktion und die ist nicht antrainiert, sondern es ist einfach so. Also es gibt Leute, die irgendwie dann angeberisch sagen, ah, in Stresssituationen wachse ich über mich hinaus und bin der tolle Organisator oder so. Das finde ich immer alles komisch, weil Stresssituationen sind immer irgendwo scheiße. Ja. Ja, aber das heißt, verschiedene Leute sind einfach, glaube ich, verschieden angelegt, wie sie darauf reagieren. Und vielleicht ist jemand, der panisch rumrennt und 5 Hebel zieht, in den ersten 5 Minuten besser als jemand, der sagt, jetzt gucken wir erstmal, was ist denn das Problem? Ja, manchmal musst du halt auch einfach den Eimer nehmen und irgendwo draufschmeißen und löschen. Und das mache ich dann vielleicht nicht. Ja, das heißt ja nicht, dass das sozusagen die beste Eigenschaft ist. Aber ich werde eigentlich immer sehr ruhig und denke erstmal, okay, was ist das Erste, was man tut? Ich bin dann auch nicht zappelig oder irgendwas. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht ernst nehme. Aber das muss man manchmal kommunizieren. Also auch wenn andere schlimme Sachen sind und Leute sagen, du findest das jetzt gar nicht schlimm oder was? Und ich sage, ich finde es total schlimm. Aber was hilft es, wenn ich jetzt rumschreie? Ja, wir schreien schon alle. Ja, ich kann jetzt auch noch schreien, um zu beweisen, dass ich es schlimm finde. Aber wer hat da was von? Ja, das muss ja nicht sein. Ja. Dann versuche ich eher zu kommunizieren, okay, Leute, das ist jetzt gerade richtig scheiße und wir müssen schnell was machen und ich finde es auch scheiße. Aber so, wir machen jetzt mal das. Also das ist dann vielleicht eher so die Sache, wie ich versuche sozusagen damit umzugehen und nicht, dass das Ganze jetzt irgendwie ein tolles jahrelanges Training ist, ruhig zu sein und den Puls zu senken mit Zen-Techniken, die man gelernt hat. Obwohl es eine schönere Geschichte wäre eigentlich.
Es ist vor allem, also ich freue mich ja für dich einfach mit, dass du da offenbar von Anfang an da so einen Bezug zu diesem Thema hast und so gut mit Stress umgehen kannst. Ich musste da tatsächlich erstmal ein paar Strategien für mich finden. Einen davon übrigens werde ich nicht müde, in diesem Podcast zu erwähnen. Und wer weiß, vielleicht eines Tages ist das für dich auch mal eine wichtige Info. Die 7-4-8-Technik, super easy. Einfach 7 Sekunden Luft einatmen, 4 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen. Klingt ein bisschen esoterisch, aber die Idee dahinter ist, dass du quasi beim Atmen mitzählst und damit den Kopf, die Aufmerksamkeit auf dieses Sekundenzählen lenkst und nicht mehr auf die Welt, die gerade um dich herum brennt. Und das ist, was habe ich gemerkt, funktioniert sehr gut. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du gesagt hast. Wir nehmen jetzt auf Anfang Mai. Wann war, wenn du uns erlaubst, in deine, ich sag mal, Arbeitsakten reinschauen zu lassen, soweit. Wann war denn zuletzt eine dieser Stresssituationen, die du im beruflichen Kontext erlebt hast? Was war da los?
Ja, ist ein bisschen schwierig, weil das Problem, glaube ich, bei den Sachen, die wir machen, bei der Spieleentwicklung, ist eher der dauerhafte Stress. Ist eher die Sache, dass also besonders in der Sache, die ich machen muss, also oder machen darf, die ich mache. Das heißt, in dem Fall die kreative Leitung, Creative Direction oder wie immer man das nennen will, da fühle ich mich am Schluss immer für alles verantwortlich und wenn es irgendwo brennt, muss ich irgendwas tun. Und es brennt immer, überall. Und je näher man an irgendwelche Abgabetermine kommt, da hat man nicht nur eine Baustelle oder, oh Gott, gerade ist das Internet ausgefallen, was machen wir denn jetzt? Also es sind weniger diese Spontanmomente als dieses, okay, wir haben jetzt noch 7 Tage, wir müssen aber noch 400 Sachen machen. Wir werden nicht 400 Sachen schaffen. Wie kriegen wir das hin? Und die Sache ist mir persönlich wichtig. Wie überzeuge ich die Leute davon, dass das wichtig ist? Oder wie überzeugen sie mich davon, dass was anderes wichtiger ist? Wie kriegen wir das hin? Wo kann man einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, dann haben wir das einfach nicht und wir müssen es jetzt akzeptieren. Wir haben hier unser Ziel nicht erreicht, aber wie schlimm ist es oder ist es nicht schlimm? Also es sind eigentlich eher Dauerbaustellen. Es ist eigentlich eher so, als würdest du die ganze Zeit irgendwo sein, wo es brennt und hast ein Löschfahrzeug, kannst aber nicht alles löschen. Und jetzt musst du so löschen, dass die Leute am Schluss nicht sagen, ja, hast ja noch eine gute Ruine übrig gelassen, sondern dass die Leute nicht merken, dass es gebrannt hat und sagen, wow, ist ja eigentlich alles ganz geil geworden. Und du dann sagst, ja, du warst aber nicht auf der anderen Seite und hast gesehen, was alles zusammengestürzt ist. Also das heißt, jetzt wirklich in letzter Zeit so eine Komplett-Stresssituation gab es in dem Sinne, würde ich sagen, nicht. Also so ein spontanes Ding, so Achtung, alles explodiert. Ich glaube, die letzten Sachen waren eher, dass vielleicht mal eine wichtige Person gekündigt hat oder so sowas. Das ist auch sehr traurige Geschichte. Ein Kollege von uns verstorben vor kurzer Zeit in diesem Jahr. Und das war, glaube ich, sehr dramatisch, weil er natürlich nicht nur ein ganz toller Mensch war und hier mit Sachen aufgebaut hat, sondern auch an einer ganz wichtigen Stelle gesessen hat und sehr, sehr viele Sachen verantwortet hat. Und auf einmal hast du das Problem sozusagen doppelt gehabt. Das heißt, okay, wie gehen wir mit dem einen und wie gehen wir mit dem anderen um? Also das war auf jeden Fall, würde ich sagen, in diesem Jahr so der krasseste Punkt, den ich so auch noch nie hatte. Und die anderen Sachen verblassen dann gegen sowas immer ein bisschen, sagen, ja, unsere Bäume sind aber alle zu rötlich, das ist jetzt vielleicht mal gerade nicht unser Problem. Ja, also wenn, dann würde ich sagen, war das vielleicht so die dramatischste Sache in letzter Zeit, die bestimmt andere Sachen überschattet hat.
Wenn ich fragen darf, wie ist es dir da gelungen, einen Weg zu finden, damit umzugehen, auch gemeinsam mit dem Team? Weil wie du ja gerade gesagt hast, das ist ja was Schreckliches, bei dem man eigentlich nicht lernt vorher, wie man mit sowas umzugehen hat. Wie hast du das gelöst?
Wir haben es tatsächlich durch viel Reden gelöst und indem wir es ganz offensiv angegangen sind. Das heißt, sobald man konnte, durfte, wusste, was los war, haben wir mit dem Team geredet, haben unsere Meetings hier alle unterbrochen, haben alle zusammen einen Call eingeladen, das erklärt. Wir haben sehr schnell auch geguckt. Also ich glaube, das war auch ein bisschen hilfreich, einfach wenn man mehr in der leitenden Position ist, gucken, was kann man für die Leute tun und sagen, okay, wir müssen uns jetzt um die kümmern. Wir haben geguckt, dass wir eine Seelsorge hier reingeholt haben, um zu schauen, dass die Leute einmal zusammen sich was anhören oder auch individuell dann einen kleinen Talk, einen kleinen Termin mit der Person haben können. Und das hat, glaube ich, relativ viel gebracht, einfach das nicht dieses komplette Gefühl der Hilflosigkeit, sondern das Gefühl zu sagen, da sind andere Leute und wir sind jetzt hier in einer Pflicht, in der Aufgabe, denen zu helfen, dass die nicht auf einmal dastehen und nicht wissen, was los ist und wie sie damit umgehen sollen. Und da halt zu gucken, was organisiert man da, wie macht man das, viel miteinander drüber gesprochen. Ich glaube, das hat viel gebracht und auch gleich zur Verfügung zu stehen in dem Moment mit den Leuten, die im Büro waren. Wir haben nicht so viele hier gehabt, auch in dem Moment, weil wir sehr, sehr viel Homeoffice immer noch haben und auch weiter haben werden. Aber die da waren, einfach dann auch mal zu denen zum Platz zu gehen oder sich zu zweit, zu dritt irgendwo hinzusetzen und drüber zu sprechen. Ich glaube, das hat wirklich viel geholfen, eben da offensiv das anzugehen und nicht irgendwie zu sagen, oh Gott, ja, schlimm, wir gucken mal morgen, jetzt müssen wir erstmal irgendwie alle nach Hause gehen oder so. Also das haben wir gerade nicht gemacht. Und mir hat es schon sehr viel geholfen, weil ich glaube, mit so Gedanken und so Sachen einsam zu sein und das Gefühl zu haben, man kann nichts tun, ist, glaube ich, da das Schlimmste in dem Fall. Und das haben wir versucht, genau andersrum zu machen.
Ich habe den Eindruck, bei deiner Arbeit und der Funktion, die du da in der Firma erfüllst, da ist es auch sehr wichtig, mit Menschen nicht nur zu können, sondern auch mit Menschen zu sprechen. Ganz viel Kommunikation, ganz viel Absprache, empathisch sein. Hast du das Gefühl, dieser Wechsel ins Homeoffice, den du ja auch gerade angerissen hast, war etwas, was deine Arbeit schwerer gemacht hat oder hat das neue Möglichkeiten eröffnet? Weil das ist eine Frage, also den Podcast hier gibt es jetzt seit knapp 2 Jahren. Zu Beginn der Pandemie habe ich damit angefangen, was auch kein Zufall war, und habe immer wieder Entwicklerinnen und Entwickler hier zu Gast gehabt und habe diese Frage immer mal wieder gestellt und sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Jetzt bin ich immer sehr gespannt, wie du da drauf schaust.
Ich finde es auch sehr unterschiedlich, ehrlich gesagt, weil ich kann es gar nicht so genau sagen. Also zu Beginn, als wir angefangen haben, wirklich alle Leute nach Hause zu schicken und so, also das komplette, ich würde sagen, halbe Jahr 2020 und halbe 2021, also in diesem Jahr so, glaube ich, hat eine Phase angefangen, wo ich persönlich mit am produktivsten war in der letzten Zeit, weil weil mein ganzes Leben nur noch organisiert war durch den Kalender. Also ich hatte dann in halbe Stunde bis Stunde Abständen, oder nicht Abständen, Längen, hatte ich halt verschiedene Meetings zu verschiedenen Sachen, zu verschiedenen Themen. Wir waren halt auch in der Phase, wo wir eher produziert haben und uns nicht so viel ausgedacht haben, also eher gesagt haben, wir wissen, was wir machen wollen, wie kommen wir denn voran? Und ja, mein Tag war eigentlich jeden Tag für das ganze Jahr wie ein Stundenplan in der Schule. Also wirklich von 9 bis 18 Uhr oder 17 Uhr durchgängig halt back-to-back, wie man so sagt, Termine. Immer mal dann geguckt, dass man sagt, okay, ich muss mir jetzt für die nächste Woche auch mal Mittagessenpausen da reinsetzen, sonst funktioniert das nicht oder so. Oder ich habe jetzt eine Woche keine E-Mails mehr beantwortet, ich muss mir irgendwie ein paar Blöcke für E-Mails beantworten da reintun oder sowas. Aber also konstant eigentlich in irgendwelchen Abstimmungen zu sein. Und das Ganze immer noch mit dem Ziel, kein kein oder so wenig wie möglich irgendwie Micromanagement zu machen, mhm, und zu sagen, ja, irgendwie die Ecke da ist komisch oder so, sondern wirklich nur zu sagen, okay, wie kommen wir in dem Bereich weiter, wie lösen wir das Problem, wie bauen wir diesen Bereich auf und so weiter und so fort. Also für mich war das eine total verrückte Phase und ich arbeite immer noch ähnlich jetzt gerade. Sind ein paar Leute mehr wieder hier, die Themen haben sich ein bisschen verschoben, weil da in der Spieleentwicklung immer mal alles von den Phasen abhängt. Ich glaube, was gefehlt hat und was mir fehlt, ist dieses persönlich mit Leuten zusammensitzen in einem Raum, so diesen Writer's Room oder wie auch immer man das nennen will. Du sitzt da irgendwie mit 5, 6 Leuten und sagst, okay, wie bauen wir dieses Kapitel oder wie verändern wir irgendwie den Spielfluss in diesem Bereich oder wie sieht unser nächstes Projekt aus oder sowas. Und da einfach wirklich die Zeit haben, wirklich so einen Workshop zu machen. Also mein Gefühl ist diese Workshops, das ist bei uns immer wirklich ausdenken und bauen und an Tafeln schreiben und dann Ergebnisse haben am Schluss, das geht viel schlechter mit online und mit nicht da sein, weil du einfach nicht diese Diskussionskultur hast. Also das Positive ist, was die Kultur, du kannst gut Sachen machen, jemand stellt was vor, Leute stellen Fragen, Leute antworten, Leute kommentieren, man nimmt das wieder mit. Man ist viel disziplinierter, glaube ich, in diesen Online-Dingern. Das reden ja auch kaum Leute durcheinander, weil es einfach von der Technik her schon scheiße ist. Wenn zwei Leute reden, verstehst du halt nichts mehr oder so. und das ist, glaube ich, gut. Man hat nicht so oft irgendwie eine Person gehabt, die alle voll labert oder den Diskurs bestimmt oder sowas. Deswegen glaube ich, das war schon super hilfreich und teilweise hat es, glaube ich, wirklich auch geholfen von der Kultur her. Aber dieses wirklich konzentriert sein, zusammen sein, die gleichen Gedanken verfolgen, auch mal was einwerfen in einem Gespräch, auch mal sich den Ball zuwerfen, das finde ich, geht einfach online. Da kannst du noch so viel Tools nehmen und noch so tolle Verbindungen haben. Das ist einfach anders, als wenn du da sitzt und dir in die Augen guckst. Die Hälfte der Leute schreibt vielleicht irgendwie Chats, einer recherchiert was im Internet, du hast keine Ahnung, sitzt halt da. Auf einmal lacht irgendwer vor sich hin und du denkst dir so, war das jetzt einfach nur witzig oder chattet da jemand jetzt schon seit einer halben Stunde mit jemand anders und hat eigentlich keinen Bock aufs Meeting oder ja, und ich meine, wenn du mit so vielen Leuten zu tun hast, dann ist es ja sozusagen nicht so deine kleine Gruppe, wo du sagst, Mr. X oder Mrs. X macht irgendwie immer Quatsch und das mögen wir nicht, sondern dann sagst du so, das ist so halt Kollateralschaden, ja, jeder ist mal irgendwie abgelenkt oder eine Person immer besonders, aber ist das jetzt wirklich so? Sprichst du das an? Also in dem Meeting ja nicht. Machst du da extra nochmal ein Meeting danach, schreibst du eine Message rüber, da kommt es jetzt übergriffig. Also ich hat ganz andere, finde ich, Kanäle und ganz andere Sachen, auf die man auf einmal achten muss. Also ich fand, ich war also aus meiner persönlichen Sicht viel produktiver als davor in der Zeit, aber auch viel, das ist, was ich auch meinte mit diesem Dauerstress, viel mehr wirklich unter Strom die ganze Zeit. Von morgens bis abends, ich bin nach Hause gegangen, dachte mir so, boah, Tag vorbei, Kopf leer, nächsten Morgen geht's weiter. Also das war schon, ich sag mal, ein hohes Level von Sachen. Ist auch immer noch, hängt auch immer davon ab, wie gesagt, was man gerade macht. Aber generell glaube ich, ja, in gewissen Phasen funktioniert es ziemlich gut so, in gewissen viel weniger gut als sonst.
Sag mal, also wir sprechen jetzt hier ungefähr eine Viertelstunde und du hast jetzt schon von so vielen Prozessen erzählt, die hinter den Kulissen, sag ich mal, ne, also die bei euch am täglichen Arbeit so passieren, die Arbeitsprozesse verzögern, vielleicht verändern, auf irgendeine andere Art und Weise anders laufen lassen, als man es sich vorher gedacht hat. Hat man da nicht eigentlich in deiner Position zum Beispiel das Bedürfnis einfach, wenn man dann irgendwann mal ein Spiel rausgebracht hat, den Leuten auch einfach mal zu erzählen, was alles abging, weil ich bin jetzt auf der anderen Seite quasi, ich bekomme das Spiel vor hingestellt und gucke mir das an und spreche dann darüber oder schreibe darüber. Und Menschen wie mir fällt es dann gerne mal viel zu leicht zu sagen, oh, das ist aber nicht so gut geworden, weil, und dann denke ich mir irgendeinen Grund aus. Und dann muss es dir nicht so gehen, dass du das dann siehst und mitbekommst und denkst, mein Gott, wenn die wüssten, was wir hinter den Kulissen auch für Kleinigkeiten hatten, die so große Probleme bereitet haben, hast du da ein Bedürfnis, einfach manchmal zu sagen, Leute, jetzt machen wir mal, weiß ich nicht, eine Making-of Doku selbst produziert, nur mal zu erklären, was hier eigentlich so abgeht?
Ja, ich bin da wirklich auch sehr zwiegespalten, weil, also einerseits auf jeden Fall, wenn irgendwer sagt, das war ja kacke und du sagst dann, sag mal, weißt du eigentlich, was wir hier alles gemacht haben? Aber auf der anderen Seite bin ich da auch, glaube ich, zu sehr Konsument. Wenn ich ein Spiel spiele und irgendwas ist blöd und einen Film gucke und irgendwas ist blöd, dann finde ich das halt blöd. Und das ist auch immer unser Argument. Wir sind in einer ziemlich schwierigen Situation, auch noch dadurch, dass wir eben nicht irgendwie Ubisoft sind mit irgendwie 1000 Leuten am Projekt und irgendwie, weiß nicht, 50 Millionen oder 100 Millionen oder 500 Millionen Budget, sondern wir haben halt 5 Millionen oder 10 Millionen oder 15 Millionen Budget. Jetzt, das hört sich jetzt mega viel an, im Vergleich, guck den Hollywood-Film an, guck den Marvel-Film an, der hat dann irgendwie 500 Millionen und dann kommst du irgendwie als Indie-Filmmacher, hast 10, 20 Millionen für
und
alles.
Und wie viele arbeiten bei euch so ganz grob so?
So 70, 80 Leute arbeiten bei uns, ja. Und der Punkt ist, wenn ich ins Kino gehe und ich gebe meine 12 oder 15 Euro aus für meinen Abend und dann gucke ich mir einen Film an und die Spezialeffekte sind alle kacke und verderben mir das Gefühl, dass ich irgendwie diese Welt ernst nehme. Dann sage ich, boah, kack, Spezialeffekte in dem Film. Wenn dann der Produzent zu mir kommt und sagt, ey, Alter, weißt du eigentlich, wie wenig Budget wir hatten und wie lange wir aufgeblieben sind für diesen Film? Dann sage ich, ja, das hättet ihr ihn vielleicht nicht gemacht. Wenn ihr das Geld nicht habt für gute Spezialeffekte, ich habe meine 15 Euro bezahlt, ich wollte meinen Spaß haben, andere kriegen es ja auch hin. So, ja. Das ist so meine sozusagen Konsumentensicht. Ja, deswegen finde ich das total cool, Leuten zu zeigen, was hinter den Kulissen abgeht. Und ich glaube, das ist wirklich, manche Leute können sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber ich finde, es ist keine Entschuldigung. Du kannst nicht sagen, ja, sorry, wir haben hier gearbeitet wie die Idioten. Wenn du in ein Haus einziehst und es ist schief und die Leute sagen, hey, wir haben da aber irgendwie 24 Stunden die ganze Woche dran gearbeitet und sagst du, ja, aber ich will trotzdem nicht, dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Ist mir egal. Ja, macht jetzt das noch schön. Sonst bin ich sauer und verklag euch. Und ich glaube, das ist wichtig, weil Leute geben Geld aus, Leute geben ihre Zeit aus, Leute investieren. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt. Leute investieren ihre Emotionen oft in Spiele. Und ich glaube, das ist das, weswegen viele auch immer sagen, das ist so toxisch und diese Idioten und was sagen die. Die sind emotional ganz, ganz tief da drinne. Und wenn dann was passiert, was sie, ich will es nicht gleich sagen verletzt, aber was sie, an was sie sich stoßen, wenn sie ihre Energie da reingesetzt haben, dass sie so tief da drinne sind, dann sind die Emotionen halt oft sehr stark. Zu sagen, was soll der Scheiß? Ja. Anstatt zu sagen, bei der Ecke haben die Designer mit der Kollision vielleicht nicht so gut aufgepasst, aber egal. Ja, sondern ey, ich bin hier gerade gestorben, ich habe hier eine Stunde gespielt und jetzt bin ich gestorben, weil eure scheiß Kollision ungenau war. Ja. Das ist, glaube ich, so dieses Ding, was oft unterschätzt wird, ist, wie viel Energie die Leute da reinstecken. Und ich finde, das merkt man dann, wenn man die positive Seite sieht. Wenn man sieht, dass Leute sagen, ey, also was ich am stärksten immer finde als Entwickler, wenn Leute sagen, hey, ich war echt in einer ganz schlimmen Phase gerade oder ich hatte gerade einen richtigen Scheißtag oder eine Scheißwoche oder Jahr und dann habe ich euer Spiel gespielt und es hat mich voll hochgezogen und ich wollte nur Danke sagen. Dann sitze ich da und denke mir, oh, scheiße, geil, ja, wow,
ja.
Fühle ich mich geehrt, ja, dass jemand sozusagen ein Spiel, wo selbst ich oder irgendwer, der bei uns arbeitet, nie sagen würde, das ist perfekt, sondern immer sagen würde, naja, wir haben ja nicht alles erreicht, was wir wollten. Und dann sagt jemand, boah, das hat mir irgendwie den Tag gerettet oder die Woche oder den Monat. Du sagst, wow, dafür machst du das. Und dafür lohnt es sich, glaube ich, auch oft, sich Quatsch anzuhören. Also ich mal die Trolle beiseite, ja, die irgendwie sagen, alles Schrott und ihr seid Idioten und geht doch sterben. Ja, gut, also die braucht wirklich kein Mensch. Ja. Aber ich meine jetzt wirklich Leute, die das Spiel ernst nehmen, die davon begeistert oder frustriert sind, das sind große Dinge, die man mit so einem Spiel erreicht, die man oft vielleicht gar nicht mit einem anderen Medium erreichen kann, wie einem Film oder so. Teilweise schon, ja, aber teilweise eben auch nicht. Teilweise bist du beim Film eben doch der Betrachter und beim Spiel bist du der Protagonist und bist selber dabei und selber da drin und Leute reden mit dir. Bei einem Film würdest du niemals sagen, wenn du einen James-Bond-Film gesehen hast, würdest du nie sagen, ich bin mit dem Auto gefahren. Das würdest du nicht sagen. Der ist mit dem Auto gefahren, ja, und voll schade, was dem passiert ist. Aber wenn du selber mit dem Auto gefahren bist im Spiel, selbst wenn es ein Spiel ist, sagst du, ich bin da gefahren und dann ist mir das und das passiert.
Ja,
das ist was anderes. Das kannst du nicht vergleichen. Und ich finde, das ist eine Macht und das ist auch eine Macht, wenn man es halt falsch macht, dann kriegt man die Leute halt, erwischt man sie falsch, auf dem falschen Fuß. Ja, dann kann man Sachen tun, die vielleicht nicht gut sind für die Leute, für einen selbst und dann sind die Emotionen stark, die da kommen. Deswegen, ja.
Gibt's denn vor dem, was du gerade beschrieben hast, vor dem Hintergrund ein Spiel in eurem Portfolio, wo du sagst, boah, also das ist schon mein kleiner Liebling so. Jetzt mal unabhängig davon, wie gut es ankam, gibt's da eins, wo du so drauf guckst, so, weißt du, so, ich muss da denken an mich in den 90ern, als ich Pokémon gespielt habe und da meine 6 kleinen Viecher da in im Brustbeutel drin hatte und dann so liebevoll reingeschaut habe und mir gedacht habe, einen von euch habe ich aber ganz besonders gern. Gibt's da bei dir auch so eins, wo du sagst, so, einfach so, weiß ich nicht, subjektiv auf Gefühlsebene, ach, dich mag ich aber ganz besonders.
Es ist ja immer so, dass wenn man zurückguckt, je älter die werden, ja, desto besser reifen die ja und desto mehr verklärt sich die Erinnerung, ja, und dann war alles toll, ja, ja, wenn man damals da war und sich dachte, um Gottes Willen, was machen wir hier eigentlich? Also ich glaube, was mir immer noch sehr gefällt, ist Venetica, unser erstes Rollenspiel, was, ja, wir gemacht hatten 2009, weil das war einfach ein Riesensprung für uns. Der war auch ein bisschen zu groß oder die, mhm, Voraussetzungen waren sehr schwierig. Aber eigentlich hat es so, was mir daran gefallen hat, ist, wir haben versucht, was Besonderes zu machen und das hat geklappt. Aber es hat damals halt im Verkauf überhaupt nicht geklappt. Und, ja, das kann man so, wenn man positive Wörter finden will, dann kann man sagen, das war seiner Zeit voraus. Das würde jetzt viel besser passen, ja, so von der Geschichte, von dem Stil, von der Figur als damals. So Action-Adventure-Rollenspiel mit einer Frau als Hauptperson, mhm, mit eher gezeichnetem Grafikstil. Ich glaube, das würde jetzt viel besser funktionieren. Und wir verkaufen es auch noch über Steam und es verkauft sich sehr, sehr gut und die Ratings gehen immer hoch anstatt runter. Ach, ja,
das ist ja spannend. Je älter das wird, ist ja interessant.
Ja, ja. Krass. Also das ist gut gealtert sozusagen, wow, glaube ich. Also ganz interessante Sache. Ja, also das mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Aber es gibt sehr viele Aspekte, die ich in anderen Spielen halt sehr gerne mag. Was ich, mhm, bei Lords of the Fallen zum Beispiel sehr mag, ist, wie wir uns reduziert haben auf Sachen. Und, ja, wirklich eine Sache sehr, sehr konkret versucht haben, jetzt endlich mal gut zu machen sozusagen und nicht alles hier und da ein bisschen aufzubauen, zu zehnt oder so, sondern mal wirklich zu sagen, okay, jetzt machen wir mal richtig. Also das hat mir sehr an Lords of the Fallen gefallen. Dafür sind halt einige Sachen nicht drin, wo Leute auch gesagt haben, ein bisschen einfach oder so, oder fehlt mir, aber einige Sachen funktionieren dafür sehr gut und darauf haben wir aufgebaut. Das hat mir daran sehr gut gefallen. An The Search hat mir auch gefallen, dass wir ein paar mutige Sachen gemacht haben daran, mhm, und tolle Spielmechaniken gefunden haben. Ich finde immer noch, bei The Search haben wir es geschafft, diesen Reiz, dass du wirklich Schritt für Schritt in diesem Spiel vorangehst und alles ist irgendwie spannend und interessant, dass wir das hingekriegt haben. Dadurch spielt es sich natürlich etwas tunnelig, aber du hast wirklich dieses Gefühl, oh Gott, ich habe nur noch einen Hitpoint und da sind noch drei von diesen Viechern und es darf mich jetzt keiner treffen. Ich muss irgendwie wieder meinen Safe-Punkt erreichen, sonst war alles umsonst. Also dieses Gefühl, glaube ich, das ist sehr, sehr stark und das kommt nur aus dem Gameplay raus und das mag ich sehr gerne. Also ich bin ja gerne ein Geschichtenerzähler, aber ich mag es am liebsten, wenn die Geschichten durchs Gameplay erzählt werden und nicht durch einen riesen Cutscene, weil dann kann man auch Kinofilm machen. Ne? Sondern ich finde es viel schöner, wenn die Emotionen aus dem Erlebnis, was du dir selber baust, rauskommen. Und das hat bei Search, glaube ich, ziemlich gut funktioniert. Dafür war die Geschichte nicht so gut. Das ist dann das Nächste, was man wiederum verbessern muss. Aber ja, kann man ja, oder muss man dann halt Stück für Stück machen.
Da sprichst du übrigens auch was Spannendes an. Also ich muss mal so rum anfangen. In Kritiken wird ja dann oft geschrieben, oh, da ist aber folgender Fehler in diesem Spiel passiert. Hätte man es viel besser machen können. Mhm. Jetzt frage ich mich da manchmal, wenn ich solche Texte lese, sag mal, ist es denn wirklich so, dass Entwickler, Entwicklerinnen vor solchen Kritiken sitzen und sich denken, mein Gott, stimmt. So hätten wir es lösen können. Ich habe eher das Gefühl, und das ist jetzt meine Frage an dich, ich habe eher das Gefühl, ganz oft wissen Menschen wie du schon sehr genau, wie man das hätte besser machen können, aber dann kommen so Dinge entgegen wie Budget und Produktionsrealität. Ist das so? Oder gibt es, oder kannst du dich erinnern, vielleicht bei dir persönlich, dass du mal so einen Text gelesen hast und gedacht hast so, mein Gott, das ist ja genial, hätten wir mal so machen sollen.
Das sage ich kurz davor, sonst passt das, glaube ich, nicht so gut. Tatsächlich habe ich ein paar Tests mal gelesen, wo ich mir dachte, oh, das ist eine gute Idee.
Oh, cool.
Das war meistens sehr früh, so Previews oder sowas. Ah. Und die gingen um die Story. Und manchmal war es so, dass wir es schwer hatten, am Anfang des Spiels dem Spieler zu sagen, worum geht's überhaupt? Weißt du, du hast ganz viele Stränge und das passiert im Hintergrund und das im Vordergrund und das große Geheimnis wird aufgedeckt und da war es oft so in den frühen Versionen, dass alle irgendwie da saßen und sagten, ja, ist ja ein ganz interessantes Spiel, aber hä, vom Hintergrund und wer ich da bin und was ich mache, habe ich jetzt noch überhaupt gar nichts verstanden. Und dann liest du manchmal so eine Vorschau und da fasst jemand die gefühlte Handlung in zwei Sätzen zusammen, schön pressegerecht. Ja, Person X ist leider da eingesperrt und muss jetzt Folgendes schaffen. Und dann denkst du dir so, hey, sag mal, Leute, wollen wir nicht das einfach am Anfang vom Spiel sagen? Das haben wir tatsächlich ein, zwei Mal gemacht. Jack Keane war da damals unser zweites größeres Adventure, was wir gemacht haben, war am Anfang so, Das wäre eine völlig konfuse Anfangsgeschichte von diesem Typen, der ein Schmuggler sein sollte und so weiter. Und dann lasen wir, ich glaube, in der Computerbildspiele war das, die gesagt haben, hey, der Held hat sich Geld geliehen von einem Gangsterboss und jetzt schickt er zwei Gangster, um es zurückzuholen. Und dann dachten wir uns, ja, das ist eigentlich die einfachere Methode und haben das dann den Kerlen am Anfang in den Mund gelegt, die diesen Typ gefesselt haben und gesagt, du hast dir Geld geliehen von dem Typen und das wollen wir jetzt zurück auf Heller und Pfennig, Punkt, das war's. So, also das ja, alles andere jedoch, würde ich sagen, wenn man einen nüchternen Blick auf das eigene Projekt hat, weiß man eigentlich 102% von dem, was in den Reviews steht.
Ja.
Ich verwende das manchmal als Waffe andersrum im Studio und sage, ich habe gerade diese drei Probleme gesehen. Wir können die jetzt versuchen zu lösen oder sie werden in den Reviews stehen.
Oh.
Sie werden aber auf jeden Fall in den Reviews stehen. Das kann ich euch garantieren. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Also ist eher so rum zu sagen, okay, wir wissen, diese Punkte werden dann da stehen. Und die stehen da meistens. Und das ist nicht so ein Hexenwerk, weil ich glaube, um das perfekte Spiel zu machen, das irgendwie, das kann keiner, aber man hat viel im Kopf, wo man sagt, würden wir da und da noch die und die Schippen drauflegen in den und den Bereichen, dann wär's gut oder perfekt oder sonst wie. Meistens hat man ja auch während der Produktion sehr, sehr viel Feedback, also erstmal von Leuten, die es vielleicht schon oft gemacht haben, wie jetzt mir und anderen Leuten, die lange dabei sind oder schon in anderen großen Projekten gearbeitet haben. Aber dann kommen ja sehr schnell auch die Testspieler rein. Da hat man den Publisher, das sind dann die Ersten, die sagen, ja, finden wir ganz gut, aber irgendwie die und die Stelle, da irgendwie kriegt ihr nicht richtig auf die Spur, wie das Spiel da funktionieren soll. Oder dann hast du die ersten Demo-Testspieler, die kommen da rein und sagen dann, ja, Steuerung finde ich irgendwie komisch. Und das kriegst du sehr, sehr früh hin. Also das heißt, das ganze Feedback hat man eigentlich schon, sobald du was Spielbares hast, manchmal sogar schon im Konzept, wenn die Leute sagen, das sind irgendwie zu viele Features oder Feature 1 und Feature 2, die passen irgendwie gar nicht zusammen, dann ist das meistens schon wahr. Dann ist es meistens nicht so, dass du sagst, hey, ich bin der kreative Geist und ich habe eine gute Idee, wie das zusammenkommt. Sondern du sagst, wenn man ehrlich ist, das klickt auch so beim Anschauen noch nicht hundertprozentig. Und meistens bewahrheiten sich die Sachen halt. Und wenn du sie nicht löst, pflanzen sie sich fort und du hast sie noch in deiner Alpha- und deiner Beta-Version, hast du immer noch die gleichen Probleme vom Anfang. Deswegen, auch wenn du Postmortems von Spielen liest, das, was man meistens liest, ist nicht, wir hatten eine gute Idee, aber irgendwie haben es die Spieler nicht gemocht. Sondern meistens sagst du, die Vision am Anfang war irgendwie nicht richtig konsistent oder sie kam nicht früh genug zusammen. Oder wir hatten nicht früh genug einen Prototypen, um zu beweisen, ob unsere Idee funktioniert. Also meistens ist es nicht so, dass du es nicht weißt, sondern du siehst die Probleme eigentlich schon sehr, sehr früh. Und entweder du löst sie halt früh, dann bist du da auf einem guten Weg und arbeitest bis zum Schluss dran, oder sie bleiben halt drin und stehen in den Reviews. Und dann kannst du eben nicht sagen, was, wie seid ihr denn darauf gekommen, was für eine tolle Idee ist? Und sagst halt, ja, scheiße, wir wussten es. Wir wussten vielleicht nur nicht, dass sie uns so viele Punkte dafür abziehen würden oder dass es ihnen so wichtig wäre. Ja. Wir haben gehofft, dass die anderen Sachen, die im Gameplay drin sind, sie vielleicht mehr begeistern und sie deswegen mehr sozusagen auf der anderen Spur unterwegs sind. Das kann sein, aber die anderen Sachen weißt du eigentlich immer und jedes Projekt endet eigentlich damit, dass du einen Bug-Tracker hast, wo alle deine Probleme drinne stehen und du hast am Schluss so und so viel offene. Das heißt, du hast nie gesagt, so, jetzt ist zu, jetzt machen wir ein Release, sondern du sagst, okay, der Zeitpunkt rückt näher, wo es rauskommen muss, der Tag ist jetzt leider unverschiebbar, wir sind jetzt auf der Zielgeraden, wir sehen, okay, wir haben noch, keine Ahnung, in manchen Projekten sind es 100 offene, meistens sind es so 400 offene größere, manchmal sind es 2000 offene Probleme, die du versuchst am Schluss noch runter zu crunchen und zu sagen, okay, welche von denen schaffen wir noch? Wie geben wir die letzten 2-3 Wochen aus? Ist das wichtiger oder ist das wichtiger? Was können wir eher mit einem Patch machen, weil die Leute sagen werden, schönes Spiel, finde ich alles gut, aber warum habt ihr nicht Feature X besser gemacht? Da kannst du sagen, sind wir dran, kommt in 2 Wochen raus, kommt in 4 Wochen raus. Und bei welchen Sachen wird das dich in den Arsch beißen? Also ich sag mal, wenn das Spiel flackert oder ein V-Sync-Tearing drinne hat und deine Bilder wirken alle zerrissen, ist vielleicht ein Bug unter 400, aber ist vielleicht der auf jeden Fall raus sollte, bevor du das Spiel releast. Weil sonst alle sagen werden, schön, aber ich kann es ja nicht mal streamen, weil sieht immer aus wie Kacke. Sowas hatten wir auch schon. Ja, also es ist jetzt aus Erfahrung.
Wahnsinn.
Und dann muss halt überlegen, okay, aber ist es dann besser, wenn die Leute den Endboss nicht richtig schaffen können, weil er zu schwer ist? Dann musst du sagen, naja gut, jetzt machen wir eine Abwägung. Endboss nicht schaffen können, kann ganz viele Leute den Schlaf kosten. Zerrissenes Video heißt keine PR und alle sagen, Spiel ist kaputt, warum habt ihr es rausgebracht? So, dann machst du wahrscheinlich lieber das Tearing raus, anstatt den Endboss besser, jetzt mal ganz blöd gesagt. Ja, und schiebst dann irgendwie im Day-One-Patch oder im Week-One-Patch dann halt ein Balancing für den Endboss raus.
Ja.
Weil du weißt, das ist dein nächstes Problem. Und du weißt, die Leute werden sagen, aber wieso habt ihr den Endboss verkackt? Und dann kannst du nur sagen, wissen wir, ist auf der Liste, wird als nächstes gefixt.
Ja.
Kriegt ihr nächste Woche. So, also das sind eher so die Sachen, an denen man dann sitzt.
Ist es in deinen Augen überhaupt möglich, ein Spiel zum Release so rauszubringen, dass man sagt, so Leute, wir haben noch 2 Stunden Zeit, können früher zum Bäcker heute, wir sind fertig. Ist sowas überhaupt möglich? Weil so wie du das beschreibst, dieser Blick und auch diese Erfahrungswerte mit Spielentwicklung, der klingt so nach, es gibt eigentlich immer was zu tun und am Ende läuft es darauf hinaus, sich zu fragen, was lösen wir und was nehmen wir zähneknirschend in Kauf?
Ich glaube, das ist immer die Sache. Ich glaube, das hast du bei jedem Projekt.
Ja.
Ich meine, selbst wenn du mal eine Studienarbeit geschrieben hast oder keine Ahnung, ein Fest im Park organisiert hast. Irgendwann siehst du, jetzt habe ich keine Zeit mehr, aber ich wollte doch noch so viele Sachen machen. Und dann musst du priorisieren und sagen, okay, die Sachen mache ich noch, die Sachen mache ich nicht mehr. Und dann sagst du, fällt es den Leuten auf oder fällt es den Leuten nicht auf? Aber es ist selten, dass du sagst, in einer Stunde muss ich meine Arbeit abgeben. Ich bin aber fertig. Oder ich sag mal, in einem Tag muss ich sie abgeben. Aber ich wüsste nicht mehr, was ich da noch schreiben soll. Es ist jetzt gut. Manche Leute schaffen das. Die meisten schaffen es nicht. Und je komplizierter dein Projekt wird und je mehr Leute daran arbeiten, desto schwieriger wird es, das dann auf allen Ebenen zu schaffen, bis hin zur Unmöglichkeit. Ich glaube durchaus, es passiert ab und zu in Projekten. Ich glaube, wir hatten auch Projekte, wo es weniger schlimm war, wo du gesagt hast, wir sind jetzt eigentlich alle sehr zufrieden, aber bitte guck doch nochmal nach diesen 20 Punkten. Und welche, wo wir gesagt haben, um Gottes Willen, ey, Release können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Wir müssen unbedingt mindestens diese Sachen hinbekommen, sonst bricht alles über uns zusammen. Also das hatten wir beides schon. Deswegen glaube ich, es gibt schon entspanntere und weniger entspannte. Aber ich glaube, jedes Projekt, jede kreative Sache, die du machst auf der ganzen Welt, hat immer die Sache, am Schluss musst du Abstriche machen, am Schluss musst du Sachen abklemmen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Hoteleröffnung. Du eröffnest ein neues Hotel. Da muss alles stimmen. Da müssen die Kissen und die Decken richtig sein. Da muss der Wasseranschluss da sein. Da müssen die 2 Pflanzen an der Tür stehen. Da muss die Kantine funktionieren. Da müssen alle Lieferungen da sein. Da schläft keiner am Schluss. Und da verputzt du bestimmt noch irgendeine Wand im Hintergrund, während die Promi-Gäste vorne reinkommen. Ja, also ich glaube nicht, dass es irgend so eine Eröffnung, irgendein Ereignis auf den Tag, wo du was abliefern musst, irgendwo auf der Welt jemals gegeben hat, wo die Leute gesagt haben, ja, noch 24 Stunden, alles klar, jetzt erstmal alle nochmal gut schlafen gehen und dann nochmal ins Kino und dann gucken wir mal am Schluss schön zu, wie das Ganze startet. Ich glaube, das ist kaum machbar und ich kenne es kaum. Und
ja,
ich glaube, das liegt in der Natur der Sache.
Ich habe auch gefragt, weil in verschiedenen Interviews habe ich immer mal wieder, wurde mir gesagt, dass also von Menschen aus der Spielebranche, dass sowas zu einem gewissen Maße vermeidbar sei, wenn man von Anfang an realistisch zum einen Projektmanagement betreibt, also sich diese Meilensteine möglichst sinnvoll absteckt und dann vor allem ganz viel Buffer einplant, also ganz viel Zeit, die theoretisch nochmal in Kauf genommen werden kann, um Dinge auszubessern. Aber auch das klang für mich, wenn ich da so zuhöre, nach so einem theoretischen Konzept, das glaube ich, also das ist jetzt nur meine Einschätzung von außen, ganz oft dann zerbeult und nicht mehr funktioniert, wenn es auf die Realität trifft.
Ja, das würde ich so, ich glaube, das kann man nicht für alle beantworten.
Ja.
Und ich glaube, dass die Aussage dahinter, die stimmt hundertprozentig.
Ja.
Also wer es schafft, ein ordentliches Budget für das Projekt zu haben, was das Geld angeht. Wer es schafft, ein ordentliches Budget zu haben, was die Zeit angeht, dass man Puffer mit drin hat, sowohl bei Zeit und bei Geld. Wenn man von Anfang an wirklich gut plant und gut plant, heißt in diesem Fall eben, man muss das schon mal gemacht haben. Also entweder der Planer oder die Planerin hat das schon 20 Mal gemacht oder alle Beteiligten haben das schon 20 Mal gemacht. Wenn ein Indie-Team das erste Spiel macht und startet, woher sollen die denn wissen, wo sie ihre Milestones setzen? Sollen die Bücher lesen? Wo sollen die denn wissen, wo der richtige Milestone ist? Wie lange brauchen denn diese 6 Leute für ihre erste Version? Die haben noch nie was gebaut. Braucht er 6 Monate? 1 Monat? Weiß der doch gar nicht. Die Grafikerin, um ein Level zu bauen, die haben ja noch nie dieses Spiel gebaut. Die wissen also gar nicht, wie lange sie brauchen für ein Level für dieses Spiel. Das haben sie sich gerade neu ausgedacht. Können nur schätzen. Und schätzen kann man mit Erfahrung halt meistens besser als ohne Erfahrung. Da liegt man halt mehr daneben.
Ja.
Man kann mehr Glück haben, dass die Schätzung stimmt. Und niemand kriegt auf der Welt unendlich Puffer. Also deswegen werden natürlich manche Projekte wunderschön, die Leute in ihrer Freizeit 5 Jahre lang bauen können. Klar. Wenn ich das Ding 5 Jahre, ich habe es ja selber mal gemacht, als Schüler, bis ich dann Student war, habe ich 5 Jahre ein Spiel gebaut. Das war mein erstes Spiel. Habe ich so lange gebaut, bis ich dachte, jetzt ist es eigentlich mal fertig. Das ist geil. Das ist super. Und dann wird es natürlich auch super, weil du weißt ja auch da dann schon, du hast ja schon die Leute gehabt, die es testen und spielen. Du weißt, was deine Ideen sind. Und dann kannst du sagen, hey, weißt du was, kein Bock, das dieses Jahr rauszubringen. Ich würde gerne noch diese 5 Sachen bauen. Das kannst du dann machen und dann wird es entsprechend geil.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein Fluch von sehr vielen AAA-Spielen, wenn du sagst, ja, für diese Fortsetzung von diesem Spiel mit dieser Marke habt ihr 18 Monate, los. Und die Leute sagen, ja gut, da können wir jetzt einmal sozusagen by the book ein Spiel bauen, wie wir es schon mal gemacht haben. Hier sind die Versatzstücke, alles andere ist zu riskant, das schaffen wir nicht. Und selbst dann werden wir am Schluss in die Probleme reinlaufen, die wir schon kennen. Wenn du sagst, hier Zeit und Geld sind kein Problem, dann kriegst du natürlich viel schönere Werke hin. Also ja, aber wenn du wirklich in dem Markt drinne bist und jemand sagt, ah ja gut, ich gebe dir Geld, und zwar sehr viel Geld, Millionen, dafür machst du aber auch das und das zu dem und dem Zeitpunkt, dann ist der Druck von Anfang an da. Und wenn dann jemand sagt, ja gut, mit einem ordentlichen Plan ist das alles kein Problem, dann glaube ich, da gibt es sehr, sehr wenige von auf der Welt. Wenn jemand aber sagt, ohne einen ordentlichen Plan ist das zum Scheitern verurteilt, dann bin ich voll dabei.
Ja.
Das ist definitiv der Fall bei sowas.
Gab es denn in eurer Firmengeschichte mal ein Projekt oder irgendeine Phase, in der der Crunch so krass war, dass ihr gesagt habt, wir müssen hier anschließend mal miteinander sprechen und sagen, wir müssen das mal anders konzipieren? Gab es mal so eine, ich sag mal, Wendepunkterfahrung? Weil auch davon habe ich in manchen Teams immer mal wieder gehört. Und jetzt frage ich mich, kennt ihr das auch?
Ja, das kennen wir total. Wir hatten sehr, sehr viele Projekte mit sehr vielen schlimmen Crunch-Phasen. Wir hatten immer mal auch welche, also entweder Phasen oder Projekte, wo es entweder sehr gut ging oder akzeptabel gut. Aber wir hatten auch sehr, sehr viele, wo es wirklich katastrophal war und wo wir schon während der Phase gesagt haben, nie wieder, oder Leute gekündigt haben oder wir gesagt haben, wir müssen hier ganz genau gucken, wo die Probleme waren. Dummerweise kamen die Probleme oft von außen. Das heißt, wir haben mit sehr vielen Publishern kleinerer Größe zusammengearbeitet, die dann entweder pleite gegangen waren, mitten im Projekt, so, was machst du? Oder die nicht genug Budget hatten oder die ihre Arbeit einfach auch nicht sozusagen auf ihrer Seite richtig gemacht haben. Das heißt dann immer nicht als Entschuldigung, dass man selber alles richtig gemacht hat, aber wäre wenigstens schön, wenn dann die anderen mindestens normal ihre Arbeit machen und nicht auch dann irgendwie was Katastrophales oder Negatives machen. Und das hatten wir bei vielen Projekten. Also wir hatten wirklich auch Projekte, wo wir unter Druck waren, weil der Publisher gesagt hat, schaut mal, ihr kriegt euer Anschlussprojekt nicht. Sorry, können wir nicht finanzieren, obwohl wir es zugesagt haben. Dann haben wir gesagt, ach, dann müssen wir jetzt die Hälfte unserer Leute entlassen oder mehr. Aber unser Spiel ist noch gar nicht draußen. Überhaupt. Und wir hatten, das war zum Beispiel Venetica, deswegen kann man das leider auch nicht sozusagen über den Klee loben, wie das in der Entwicklung war. Bei Venetica war es so, dass wir Leute entlassen mussten, bevor das Spiel fertig war. Und das heißt, wir hatten dann eine schlimme Phase, in der wir versucht haben, das schönste, tollste Spiel auf den Punkt fertig zu machen und da schon davor zu wenig Ressourcen hatten und dann das Team zusammengestrichen wurde, bis es kaum wieder zu erkennen war. Also das war, ich sag mal, Crunch mit extra Sahne obendrauf. Also das sind Dinge, die will man nicht nochmal erleben. Und wir hatten das auch in anderen Projekten. Also das tatsächlich publisher-seitig gesagt wurde so, das muss jetzt so und so sein, da gibt's auch keine Diskussion mehr. Und ihr macht das fertig, sonst wird das gestoppt, sonst wird das beendet oder sonst was. Also wir waren sehr, sehr oft in sehr starken Drucksituationen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt geht's halt hier ums Überleben der Firma und wir müssen noch ein fröhliches, unterhaltsames, leichtgängiges Spiel irgendwie rausbringen. Also das war schon teilweise sehr, sehr, sehr paradox. Also ja.
Was ja nicht selten passiert ist dann mit Menschen, die davon betroffen sind, dass sie sagen, so Leute, Spielewelt war cool mit euch, aber ich suche mir jetzt mal einen Job, wo sowas nicht mehr passieren kann. Hattest du jemals solche Gedanken zu sagen, war jetzt eine schöne Zeit oder auch ehrlich gesagt manchmal auch nicht, ich schmeiß hin und mach was anderes? Gab's das mal?
Also ich glaube, es sind so zwei verschiedene Sachen. Also hinschmeißen fällt mir sehr schwer, auch oft zu schwer. Also ich glaube, manchmal müsste man vielleicht eher mal sagen, wisst ihr was, das war's jetzt, tschüss. Das ja. kann ich nicht. Das ist jetzt wieder sowas, wo ich nicht sagen würde, das ist eine noble Eigenschaft, sondern es ist eher ein Bekannter von mir hat mal gesagt, I'm a terrible quitter zu sich selbst. Und ich finde, das stimmt auch für mich. Also ich kann Sachen sehr, sehr schwer beenden, auch wenn sie unter einem ganz schlechten Stern stehen. Und das ist, glaube ich, nicht immer eine gute Eigenschaft. Man kann nicht sagen, ah, toll, zäh und bleib dran und so, ja, geil. Ja, aber manchmal ist der Preis vielleicht ein bisschen hoch oder es ist einfach Unsinn. Und ich will immer alles fertig machen. Und von daher ist eigentlich so die Sache, jetzt reicht's mir, ich schmeiß hin, ist nicht so. Es ist eher so die Sache zu sagen, ist es wirklich eine Zukunft? Ist es wirklich was bringt? Das ist, glaube ich, eher so, dass bei mir dann diese Selbstzweifel sozusagen, ja, ist das jetzt wirklich eine tolle Idee? Können wir wirklich was? Oder sind wir einfach ein schlechtes Team? Oder verstehen wir einfach Sachen nicht und so? Also eher so diese Geschichte, weißt du, sozusagen. So, vielleicht sind wir das Problem an der Sache und vielleicht sollten wir es, vielleicht können wir es einfach nicht, so diese Sache.
Ja.
Und deswegen ist es ja auch immer dann so eine schöne Belohnung, wenn du dann halt Spieler hörst, die sagen, boah, das Spiel irgendwie hat mich geprägt oder so, wo du sagst, krass, selbst wenn das eine Person zu dir sagt, hast du irgendwie das Gefühl, es lohnt sich, ja, hast irgendwie bei einer Person was verändert in deren Leben zum Positiven. Ja. Das hätte vielleicht auch ein anderes Spiel gemacht, wenn unseres nicht da gewesen wäre. Aber das ist ja nicht der Punkt, ja.
Ja, genau.
Du warst da und das ist passiert, ja. Und das sind eher, glaube ich, so die bestärkenden Sachen da drinne, die einen dann davon abbringen, in Selbstzweifel zu verfallen und zu sagen, irgendwie sind wir vielleicht alle ganz schlecht und können es nur nicht sehen. Also so richtig so ein Zeitpunkt zu sagen, so, nee, wisst ihr was, könnt mich mal alle.
Mhm.
Eher nicht so. Also eher die Sache, dieses jetzt erst recht und zu sagen, nee, wir beweisen es denen und wir kriegen was hin und wir hören nicht auf. Das ist, glaube ich, eher so das, was so bei mir und auch so beim Studio immer so der Punkt war. Wir haben tatsächlich, ich hatte das vorhin erwähnt mit Venetica, als wir gesagt haben, okay, wisst ihr was, wir kriegen hier das Folgeprojekt nicht und dadurch müssen wir jetzt hier, die einzige Chance, das zu schaffen ist, wir müssen jetzt wirklich das ganze Team sehr, sehr runterkürzen. Und da haben wir die leitenden Personen, die dann mit dabei wären, gefragt, seid ihr da dabei? Wollt ihr das?
Ja. Wollt
ihr wirklich, dass wir jetzt mit einem Mini-Team uns jetzt durchbeißen, irgendwelche Kackaufträge machen, damit wir irgendwann wieder irgendwie einen großen Traum von einem Spiel machen können oder sollen wir das lassen? Und da haben halt die Leute gesagt, ne, wir haben hier gerade angefangen, wir haben es gerade gelernt, wir haben gerade das alles hier aufgebaut, wir haben keinen Bock, dass das jetzt nicht mehr ist. Wir wollen das wieder und wir wollen das weitermachen. Und dann sind die alle an Bord geblieben und das fanden wir halt sehr stark. Also das heißt, das war jetzt nicht nur irgendwie eine Person oder zwei, die alle irgendwie dazu geprügelt hätten, durch dick und dünn alles mitzumachen, sondern wir haben schon immer die Phasen gehabt, wo wir gesagt haben, okay, das wird jetzt aber nicht schön. Wollen wir das wirklich? Seid ihr wirklich mit dabei oder wollen wir das anders machen? Und da war eigentlich immer so das Ding, so, das kann doch nicht sein, wir haben jetzt schon so viel angefangen, wir sind doch auf einem guten Weg, wir wollen das unbedingt weitermachen. Und das, ich sag mal, diese Zähigkeit, die war natürlich cool, deswegen gibt's Deck 13 auch jetzt seit über 20 Jahren inzwischen. Ja. Aber teilweise auch wie so ein zäher, knorriger Baum, der an so einem Abhang wächst, weißt du? Ja, der ist immer noch da, ja, aber es sind wieder ein paar Äste weg und so. Aber jetzt ist auch ein neuer da. Guck mal, da kommen neue Blätter, wie schön, ja. Also kommt es einem vielleicht teilweise vor, aber dann hörst du wieder von außen so, oh toll, guck mal, ihr seid jetzt ein großes deutsches Studio geworden.
Ja.
Und du denkst dir so, ja, stimmt eigentlich auch. Vielleicht sind wir manchmal auch zu kritisch mit uns selbst. Und
ja.
Es ist immer so ein Hin und Her, glaube ich, in welcher Phase man gerade ist, welche Leute gerade mit an Bord sind und so. Und ich glaube, es gibt nicht so diese eine Richtung oder diese eine Zielrichtung, wo man sagt, das ist es oder wir sind immer irgendwie am Abgrund oder boah, wir sind immer hart am Wind und holen alles raus, sondern es sind immer Phasen, sind immer verschiedene Leute, sind immer verschiedene Entwicklungsstufen. Das ist ja auch das Spannende, es verwandelt sich immer alles. Wir sind nicht mehr das, was wir früher waren, manchmal zum Schlechten, oft zum Guten und ja, das ist das Spannende daran. Es ist kein Stillstand. Es ist alles andere als ein Stillstand.
Jetzt nochmal ganz kurz zu Venetica, weil du davon auch so viel erzählt hast. Ist das dann so ein Spiel, das auf eine gewisse Weise auch für dich emotional aufgeladen ist? Gerade wenn es so eine, also fast schon eine dramatische Hintergrundgeschichte hat von dem, was du gerade erzählt hast. Guckst du dir das an und denkst dann daran oder kannst du das sehr gut voneinander trennen? Also einmal sind die persönlichen Geschichten, die damit verbunden sind und auf der anderen Seite einfach das Spiel.
Ich kann das eigentlich ziemlich gut voneinander trennen, weil ich in dem Spiel, das Spiel gefällt mir sehr gut.
Ja.
Ich würde heute 100 Sachen anders machen, aber ich würde im Kern das immer noch so ein Spiel machen.
Ja.
Wir haben andere Spiele gemacht, denen siehst du halt alle Verfehlungen an. Also da siehst du, okay, das war von Anfang an Mist und deswegen ist es kein gutes Spiel.
An was denkst du da, wenn ich frage?
Also das schlimmste Spiel, was wir gemacht haben, glaube ich, in dieser Hinsicht, ist Blood Knights, wo wir super viele Ambitionen hatten.
Muss ich ehrlich gesagt mal ganz kurz nachschauen.
Ja, schau mal nach. Das war eine der Sachen war, dass es auch an eine Publisher-Pleite mit reingerutscht wurde, dann zweimal zwischen Publishern hin und her gereicht und ich glaube, am Schluss haben es drei Leute gespielt. Das war einer der ersten digital PlayStation-Titel, also nicht der erste generell, aber als der PlayStation Digital Store noch in den Kinderschuhen war, da gab es gerade sowas wie Lara Croft Guardian of Light oder sowas und da wollten wir uns so ein bisschen dran orientieren, wollten so ein bisschen so ein Hack-and-Slash-Ding, ein bisschen Diablo-mäßig was machen und haben echt super innovative Sachen für uns gemacht. Wir haben Koop-Spiel draus gemacht, was du zu zweit spielen konntest, haben wir noch nie gemacht. Wir haben super spannende Mechaniken eingebaut, aber wir haben ganz, ganz viele Probleme gehabt im Team, mit den Leuten, die dran gesessen haben, mit allem Möglichen, also auch mit mir. Ich habe das geleitet und es war in der Phase, wo ein kleines Kind zur Welt gekommen ist ich ein Jahr lang nicht geschlafen habe und nicht gemerkt habe, wie sehr das mein Leben negativ beeinflusst hat, bis es zu spät war. Und es gab sehr, sehr, sehr viele Dinge, die in dieser Zeit passiert sind, die einfach komplett schief gelaufen sind. Also auch mit den Leuten im Team, was sie sich vorgestellt haben, was sie machen wollten, was sie wirklich machen konnten, wer sie unterstützt hat, wer sie nicht unterstützt hat. Also ganz, ganz viele Dinge, die in diesem Ding einfach nicht geklappt haben. Und auch da war das ein Projekt, wo der Publisher irgendwann meinte, so pass mal auf, wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir das Projekt jetzt absägen oder nicht. Also wenn wir es nicht absägen, kürzen wir euch 20% des Budgets, weil wir haben einfach kein Geld mehr. Ihr müsstet aber die Qualität hochschrauben. Also ihr müsstet uns garantieren, dass wir eine bessere Bewertung für das Projekt bekommen. Könnt ihr das? Ja, was sagst du da als Entwickler, wenn es dein einziges Projekt ist, was gerade dein Studio am Leben erhält? Sagst du nicht, nö, können wir nicht. Sagst du, sägt das blöde Ding ab und haut ab. Sondern du sagst dann halt, ja, da werden wir unser Bestes geben. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Haben wir aber nicht. Das siehst du dem Spiel an, in allen Bereichen. Also das Kernfeature funktioniert nicht richtig, weil wir nie den richtigen Rückhalt im Team für das Kernfeature hingekriegt haben, weil wir nie einen Prototypen für das Kernfeature gebaut hatten, wo alle gesagt haben, yo, das macht Spaß, geil, baut das durch das ganze Spiel und so weiter. Also in allen Bereichen eigentlich siehst du das. Ein anderes Spiel, wo ich denke, wo viel nicht geklappt hat, war Jack Keen 2. Da hatten wir super viele Ideen. Aber auch, ich sag mal, die Vision, die Leute, die dran gesessen haben, das hat alles auch einfach nicht zusammengepasst. Da kannst du keinen Vorwurf machen. Die Leute haben sich alle reingehängt wie verrückt, aber die Grundvoraussetzungen waren einfach nicht gut. Und die Grundziele waren nicht gut abgestimmt. Das merkst du halt überall bei dem Ding. Und das ist halt total schade, weil es hätten ganz tolle Sachen werden können. Die hättest du ziemlich, also die waren auch nicht so besonders, dass du gesagt hättest, ja gut, so eine Innovation, die kann auch mal schief gehen, sondern das hättest du alles sehen können und wir konnten es halt sozusagen nicht verhindern und das war ein bisschen ärgerlich. Also es ist uns absolut schon passiert, sowas und manchmal ging es auch besser und dann steht das Spiel für sich selbst und du sagst, ja klar, das war schwer, das zu machen, aber ich mag das Ding, das gibt's halt auch.
Ich finde das hochspannend. Ich habe mal hier, während du davon erzählt hast, die Steam-Seiten aufgerufen und gesehen, die liegen ja zeitlich ganz schön nah beieinander, ne? Also Check-In hier 2013, Blood Knights 2013, 2014 ist ja auch noch Lords of the Fallen dann rausgekommen.
Ja.
Also sag mal, da war ja viel los bei euch, oder?
Das ist ja der Wahnsinn. Das war eine schwierige Phase. Krass. Und es war halt tatsächlich Venetica kam, glaube ich, 2009 raus.
Ja, genau, richtig.
Und dann haben wir halt ab da gekämpft zu sagen, können wir das Studio irgendwie am Leben erhalten.
Wow.
Und haben auch ein paar schöne Sachen in der Zeit gemacht, aber das waren kleine Sachen. Also wir haben zum Beispiel, zwei Sachen, die ich sehr gelungen finde aus der Zeit, sind einmal Black Sails. Das war ein kurzes Adventure, was wir gemacht haben, damals mit Astragon zusammen. Das war in der Zeit, wo wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt Aufträge und wir machen alles, aber wir versuchen keinen Mist zu machen, fast alles. Wir haben in der Zeit auch ein Angebot bekommen, ein Werbespiel für Offshore-Ölbohrung zu machen. Das war in der Zeit, wo die Deepwater Horizon-Katastrophe war, wo irgendwie 50 Trilliarden, Milliarden Liter Öl durch Tiefseebohrungen ausgetreten waren. Da dachte sich jemand, hey, machen wir doch ein Spiel, um das Image von Tiefseebohrungen wieder zu verbessern. Da haben wir gesagt, nee, das ist gegen unsere moralischen Standards. Das lehnen wir ab. Und daraufhin haben wir nie wieder eine Anfrage von dieser Agentur bekommen, weil die so pisst waren, dass die gesagt haben, was lehnt ihr das denn ab? Seid ihr bescheuert oder was? Also da merkt man auch mal, wieso der Markt funktioniert. Wir haben immer versucht dann zu sagen, auch wenn jemand gesagt hat, ah ja, komm, mach doch ein Adventure für uns, ganz kleines Budget, haben wir gesagt, okay, aber wir machen dann schon was Besonderes. Und Black Sails ist sowas geworden, das war ein Kammerspiel. Zwei Leute auf einem Geisterschiff, fertig. Drei, vier Stunden lang das Spiel. Aber es hat gut funktioniert. Und es war schön geschrieben, schön ausgedacht, natürlich mit einfachen Mitteln da auch. Aber das war cool. Wir haben ein Moorhund-Spiel gemacht, wo wir ein Angebot bekommen haben von Phenomedia damals, die gesagt haben, mach doch so eine Minispielesammlung. Und wir gesagt haben, Minispielesammlung finden wir total unspannend, aber wir könnten euch doch ein Action-Adventure-Hack-and-Slash-Moorhund-Spiel mit Samurai-Hühnern machen für das Budget. Und dann haben die gesagt, was ist denn das für eine abgefahrene, geile Idee, das machen wir. Und dann haben wir Tiger and Chicken gemacht und mit einer echt goldigen Geschichte und schönem Gameplay. Auch nicht alles perfekt, aber das hat funktioniert und das finde ich heute noch super. Ja, also es waren zwei sehr schöne kleine Spiele, die wir gemacht haben. Also es hängt nicht davon ab, dass man irgendwie nicht die Leute oder das Budget hat, aber es muss halt passen. Und in der Zeit haben wir uns wirklich sehr, sehr durchgebissen. Sind ein paar schöne Sachen, wie gesagt, rausgekommen, aber auch ein paar Sachen, wo wir wirklich an allen Seiten an unsere Grenzen gestoßen sind. Auch halt einfach mental oder wirklich von dem, was wir reinbringen konnten, gegen dem, was wir von außen an Ressourcen und an Unterstützung bekommen haben. Lords of the Fallen war auch eine Katastrophenentwicklung. Also das gibt's auch ein schönes Postmortem, was man bei wie heißen die Gamasutra-Leute jetzt? Game Developer? Nachlesen kann.
Aber ich habe das gesehen, genau, ja.
Ja, also das war Wahnsinn, das ganze Ding. Das fing ja auch völlig anders an. Das waren ja Römer auf schottischen Inseln in einer Fantasy-Welt im ersten Entwurf und am Schluss wurde es dann was komplett anderes.
Lords of the Fallen, du, da kann ich jetzt schon quasi on mic oder wie auch immer dir sagen, da muss ich dich nochmal irgendwann dazu ansprechen. Ich hab, das ist so ein Spiel, das war vor vielen, vielen Jahren, das ist ja 2014 rausgekommen, da war ich vor vielen Jahren in Berlin bei einer, ich glaube, es war eine Entwicklerkonferenz, ich weiß nicht mehr ganz genau, irgendwas war da, und hat ein Mitarbeiter von euch den Bosskampf, den allerersten Bosskampf in Lords of the Fallen vorgestellt und erklärt, was da alles an Gedanken und Game Design reingegangen ist, und mein Gott, war das beeindruckend. Und das war wirklich, also es war handfest, es war nicht so, dass man da sitzt und denkt so, oh, das könnte mal gut werden, sondern er hat gezeigt, was er meint, und das war, was da an Gedanken reingegangen ist. Und dann das Spiel selbst zu spielen und dann zu merken, okay, das fühlt sich an vielen Stellen total gut an und manchen auch nicht. Und dieses Spiel, das lässt mich einfach nicht mehr los. Für die Leute da draußen ganz kurz, Lords of the Fallen, es lehnt sich so ein bisschen, oder man kann es durchaus vergleichen mit einem Dark Souls, hat einen ganz ähnlichen Vibe, auch eine ganz ähnliche Spielidee, hat aber auch eine eigene Identität, und das Ding lässt mich nicht mehr los. Und du, ich muss dir sagen, irgendwann, demnächst vielleicht sogar, melde ich mich mal nochmal bei dir, und dann kannst du natürlich immer noch Nein sagen, aber ich möchte so gern mit dir nochmal über dieses Spiel sprechen. Das ist ganz faszinierend. Und allgemein übrigens, während du jetzt von diesen anderen Projekten erzählt hast, Black Sails und Blood Knight und so weiter, und ich diese Steam-Seiten aufgerufen habe, ich habe richtig Lust bekommen, mir das mal genau anzugucken, weil mit diesen Geschichten jetzt im Hinterkopf und zu wissen, wie die Seite der Spielentwicklung da aussah, das macht die Spiele plötzlich nochmal vielfach interessanter.
Ja, mach das. Kann ich nur empfehlen. Alles super Titel. Ja.
Ja, nee, wirklich. Guck mal, ich sehe hier gerade, wir nähern uns schon leider, das ging ja wahnsinnig schnell, so im Ende unseres kleinen Zeithorizonts. Ich habe aber noch eine Frage, die so ein bisschen in die Zukunft hinausschießt, weil das interessiert mich nämlich auch einfach persönlich sehr. Wir sind jetzt, wie gesagt, im Mai 2022. Kannst du verraten, was aktuell so auf deinem Schreibtisch rumliegt, an was du so, was dich gerade so beschäftigt? Ich habe ja mitbekommen, bei unseren Terminabsprachen, wahnsinnig voller Kalender, viel zu tun. Kannst du verraten, was dich momentan so umtreibt? Das würde mich noch sehr als Rausschmeißer quasi interessieren.
Ja, dass wir The Search 2 und Add-on rausgebracht haben, ist ja nun schon eine Weile her.
Ja.
Und wie das so ist in der Spieleentwicklung, du hast ein Team von 80 Leuten und musst die jeden Monat bezahlen. Das heißt, wir haben ja keinen Monat und keine Woche, an der wir nicht an einem Projekt arbeiten. Und wenn man an einem größeren Projekt arbeitet und will damit loslegen mit dem ganzen Team, wenn das andere released ist, dann kann man ja nicht anfangen zu sagen, ach ja, was machen wir denn jetzt mal als nächstes? Sondern das muss ja schon seit einem Jahr mindestens in Planung sein, damit du das machst. Das heißt, schon zu dem Zeitpunkt, als The Search 2 rauskam, haben wir an dem nächsten Titel gearbeitet. Mhm. Und wenn man jetzt mal die Zeit zurückrechnet, dann arbeiten wir schon relativ lange an irgendwas, was wir noch nicht released haben. Und das heißt, wir sitzen natürlich hier und arbeiten volle Kraft daran, jetzt wahrscheinlich in der wichtigsten Phase an unserem nächsten Spiel. Und ja, daran sitzen wir und daran werden wir noch ein wenig sitzen. Es ist kein Release-Termin veröffentlicht. Es ist auch noch nicht komplett veröffentlicht, was es für ein Spiel ist. Es gab schon ein paar Hinweise in der Vergangenheit, weil schon mal was angekündigt wurde von unserem Publisher und jetzt natürlich auch Teil unserer Firmengruppe, weil wir ja zu denen jetzt gehören, zu Focus Entertainment. Und wir machen wieder was, was jetzt nicht ganz weit weg ist von den Sachen, die wir schon gemacht haben, aber auch sehr anders sein wird, was so die Aussage ist, mit dem man kaum was anfangen kann. Aber wir bleiben schon vielen Sachen treu, die wir gemacht haben. Und das Team sitzt jetzt gerade mit Hochdruck am nächsten Spiel. Sehr lange kann es nicht mehr dauern, bis es rauskommt. Und das heißt natürlich, der Druck wächst. Krass. Das bringt uns wieder zum Anfang des Gesprächs zurück. Wenn du, egal ob es noch ein Jahr ist oder ein Monat oder eine Woche, alles, was gegen Ende hingeht, erhöht den Druck zu sagen, was hatten wir uns alles vorgenommen, was kommt wirklich rein und wie gut wird es und was können wir noch tun, um dahin zu kommen, wo wir eigentlich hin wollten. Und das sind viele der Dinge, die ich gerade tue und die gerade mit auf meinem Tisch sind und die viele meiner Tagesgeschäfte und Gespräche bestimmen.
Das ist ja aufregend. Du, jetzt kannst du, also ganz irgendwas, gibt es irgendwas, was du sagen kannst? Und wenn es nur so vage ist, irgendwas, was du dazu sagen kannst, weil ich habe ehrlich gesagt diese Andeutung vom Publisher nicht mitbekommen. Gibt es irgendwas?
Also, wir haben damals so ein Plakat enthüllt und da drauf war so eine Art Drachenmonster mit vielen Partikeleffekten zu sehen. okay. Ja, also es wird keine direkte Fortsetzung von The Search sein.
Ja.
Es ist ein anderes Setting und es wird sich auch anders spielen. Aber es wird trotzdem, ich glaube, ich kann sagen, im Action-RPG-Bereich sich irgendwo abspielen.
Das ist doch schon mal cool. Das ist doch schon mal cool. Kannst du einen Buchstaben nennen, der im Titel des Spiels auftauchen wird?
Kann ich tatsächlich nicht, aus vielen Gründen, über die wir auch eine komplette eigene Folge machen könnten, bestimmt.
Oh, okay.
Die können wir aber erst machen, wenn der Titel dann angekündigt wird.
Er besteht nur aus Zahlen, oder was?
Ich muss das Geheimnis für mich behalten.
Okay, oh mein Gott. Okay, ich hätte nicht gerechnet, so eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, aber wie spannend ist das, aufregend. Toll. Also, dafür drücke ich dolle die Daumen, dass das alles gut geht, gut klappt. Meinst du denn, also auch nur ganz vorsichtig gefragt, man wird davon nochmal dieses Jahr was hören, oder ist das mehr so später?
Ich hoffe sehr, dass man dieses Jahr was davon hören wird.
Ich will dich jetzt hier auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Deswegen, ich gebe mich damit zufrieden und bedanke mich ganz doll für diese wunderschöne Stunde. Ich konnte gar nicht alles fragen, was ich fragen wollte, aber es ist gar nicht schlimm, weil das, was ich fragen konnte, da gab es so spannende Antworten drauf. Wirklich, ohne Witz, vielen Dank.
Ja, sonst wiederholen wir das mal irgendwann und
die Lords of the Fallen Anfrage, die wird kommen. Ich muss nur überlegen, wie ich das möglichst attraktiv pitche, was ich da vorhabe, damit dann auch keine Absage kommt. Aber ich melde mich. Also du wirst bald wieder von mir lesen.
Ja, sehr gerne. Kriegen wir hin.
Schön. Du, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Viel Erfolg, wie gesagt, für dich und das gesamte Team. Und dann in Zukunft, ob zu welchem Anlass auch immer, wir werden es nochmal hören. Ich bin mir da ganz sicher.
Ja, gerne. Freue mich drauf. Hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich. Dann winke ich dir zu und sag einfach mal bis bald.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. So, ich bin mal ganz ehrlich, da war ich jetzt schon kurz davor, die Folge rauszurendern und dann fiel mir ein, Moment mal, da fehlt noch eine Abmoderation und die will ich euch natürlich nicht schulden, sondern hier einlösen. Und vor allem sagen, danke. Danke fürs Anhören dieser Folge. Danke fürs ständige und regelmäßige Hören von OKCOOL. Danke für eure lieben Nachrichten per Mail. Klammer auf, postet okcool.space, Klammer zu, und sonstige Nachrichten auf anderen Kanälen. Ich antworte nicht immer, aus Zeitgründen, beziehungsweise vielmehr antworte ich oft sehr, sehr viel später, aber ich antworte und freue mich vor allem schon in dem Moment, wenn ich eure Zeilen zu lesen bekomme, ob das nun Lob ist oder auch Kritik, es ist immer gern gehört und gelesen. Und ansonsten möchte ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ihr OKCOOL nicht nur auf Steady unterstützen könnt, sondern auch, wenn euch meine Arbeit gefällt, Sterne verteilen könnt bei Spotify, bei Apple iTunes oder einfach in eurem Herzen oder alles zusammen. Auch das ist toll. Ich würde mich freuen. So, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Wochenstart, ein schönes Wochenende, je nachdem, wo ihr seid. Und wünsche mir von Herzen, passt auf euch auf, wascht euch weiterhin die Hände und dann hören wir uns ganz bald wieder.